Hallo, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir sind
Elke
und Uli. Bei uns hört ihr ganz viel über Fotografie, ein wenig über Video und viel über Social Media.
Und zusätzlich haben wir regelmäßig Gäste. Wir sprechen mit Kunden, Dienstleistern und Kollegen. Also ihr hört nicht nur was von uns, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Wir haben die Blockzeit 894334 und heute haben wir Luis Patzos zu Gast bei uns. Erstmal hallo Luis.
Ja, hallo zusammen. Freut mich auf vielerlei Weise mal hier zu sein, denn üblicherweise bewege ich mich ja in der Finanzbubble und diesmal Premiere auch für mich in einem völlig anderen Umfeld.
Ja, das ist dem geschuldet, weil ich von Finanzen gar keine Ahnung habe. Ulrich sich immer totlacht. Und du uns das heute mal erklären kannst, weil es gibt bestimmt noch ganz viele, die so sind wie Elke. Kein Plan von nichts. Und am besten noch das Sparbuch haben, das habe ich nicht mehr. Aber es ist ja wirklich so eine kleine Welt für sich. Ich erlebe das manchmal bei Ulrich, dass der mir da Sachen um die Ohren schmeißt und ich schon nichts verstehe. Von daher ist das hier heute wirklich auch für mich Premiere.
Ja, ich meine, jede Blase hat ja so ihre Fachsprache, von der Medizin über wahrscheinlich auch die Fotografie und Finanzen dann sowieso.
Ja, ja.
Genau, und Luis ist ja ein richtiger Podcast-Profi. Der hat nämlich verschiedene am Laufen, also einmal nur Bares ist Wahres. Das ist, glaube ich, so dein Hauptkanal, ne?
Genau, das ist der Hauptkanal, wo ich verschiedene Themen, auch Solo-Podcasts als auch Interviews oder themenbezogene Folgen veröffentliche, genau.
Genau, da gehören zu die Schatzmeister. Ja, ne, genau. Mit zwei deiner Kollegen machst du das ja zusammen.
Da machen wir so Bestandsaufnahme in regelmäßigen Abständen, so alle 2 Monate.
Ja. Genau, denn der Einkommensinvestoren-Podcast.
Richtig, den mache ich mittlerweile auch seit 5 Jahren, nee, länger, 6 Jahren. Zusammen mit dem Anton Gneubel, der ähnlich aufgestellt ist wie ich. Und wir haben uns nochmal zusammengetan und da haben wir jedes Mal ein Thema ganz speziell zum Kontext einkommensorientierte Geldanlage.
Und dann die Geldgeschichten, den kannte ich selber auch noch nicht.
Ja, das ist auch unser jüngstes Baby. Das mache ich zusammen mit einem österreichischen Kollegen. Und wir haben uns mal kennengelernt, dabei festgestellt, dass wir beide uns nicht nur sehr für Finanzen interessieren, sondern auch für Geschichte. Und dann war der naheliegende Gedanke, lass uns doch mal beide Themen immer zusammenschmeißen. Und daraus ist eben die Podcast-Idee geworden. Das heißt, da beleuchten wir ein Thema, ein finanzgeschichtliches Thema. Ja, das kann zum Beispiel sein, die, haben wir besprochen, die Pleite vom LTCM-Hedgefonds in den 90er Jahren, die Finanzlandschaft hier an den Rande des Zusammenbruchs gebracht hat beispielsweise. Kann aber auch was sehr lange Zurückliegendes sein. Beispielsweise der Aufstieg der Baumwolle zum King Cotton. Also weil es halt die US-Wirtschaft irgendwann dominiert hat, ne, im 19. Jahrhundert. Ich habe zum Beispiel auch mal in einer Folge, es war in der gleichen Folge, dann auch über das Tabakgeld in Virginia dazu was beigetragen. Weiß nämlich auch kaum jemand, dass Tabak war in den USA längere Zeit gesetzliches Zahlungsmittel als Gold.
Ja. Tabak?
Ja.
Aber es war ein sehr vergängliches Gut, oder?
Ja. Zumindest, wenn man Ulrich raucht.
Nein, aber zum Beispiel Gold ist ja sehr stabil. Also, ja, aber Tabak ist doch irgendwann vergammelt, oder?
Ja, es gab aber Goldmangel in den Kolonien, gerade zu Anfang. Und die Schiffsladungen oder die Schiffskapazitäten, die es gab, die brauchte man für überlebenswichtige Sachen und eben nicht für Gold und Silber.
Also das war Tabak.
Ja, Tabak hat man ja selber angebaut. Und der war aber zumindest im Gegensatz zu Getreide oder anderen landwirtschaftlichen Produkten, hat der relativ lange gehalten. Also okay. 2-3 Jahre. Und man konnte ihn dann am Ende immer noch verkaufen, hatte dann einen Verkaufserlös. Und dadurch hatte der natürlich auch dann einen Gegenwert, weil es auch ein Konsumgut war. Und dann gab es tatsächlich so Tabaklagerhäuser, die dann in verschiedenen Qualitätsstufen die Tabake eingelagert haben. Da gab es dann diese Einlagerquittungen und die waren dann tatsächlich gesetzliches Zahlungsmittel.
Aber jetzt ganz kurz, also jetzt schon mal Crash. Wie kommt man auf solche Sachen? Also das hat man nicht in der Schule, das kriegt man so nirgends mit.
Das ist ja das Problem.
Wie viele Bücher hast du gelesen? Ja, das ist ja das Problem, aber unfassbar. Wo holt man sowas her?
Na, so um die 1000, schätze ich mal.
Entschuldigung, du gehst nebenbei noch arbeiten? Also ich frage nur fünf Wochen. Du machst so und so viele Podcasts. Du hast offensichtlich ein Fachwissen, wo wahrscheinlich selbst Stefan Raab blass anläuft.
Das weiß ich nicht.
Ich glaube, das jetzt so die Benchmark ist für Fachwissen, das
würde ich auch mal bezweifeln. Entschuldigung, aber ich
also meine... Also Metzgerhandwerk ist eher wahrscheinlich besser als...
Du, aber denk mal früher an Schlag den Raab, der wusste schon echt viel. Aber jetzt mal ernsthaft, das hat doch kaum irgendjemand schon mal irgendwann gehört. Also von daher musst du dir ja Wissen angeeignet haben, wo kein... Ulrich, wärst du auf so eine Idee gekommen?
Nee, ich muss mir den Podcast auch nochmal anhören, ja, glaube ich. Das hört sich spannend an.
Aber du hättest sowas ja aus dem Leben auch nicht gewusst.
Nein.
So,
nein.
Also von daher, krass.
Der beste Tipp dafür ist, den Fernseher rausschmeißen, die Social-Media-Apps runterschmeißen vom Handy, dann hat man plötzlich sehr viel Tagesfreizeit.
Stimmt.
Und dann kann man
sich... Aber dann muss ich auch noch an die Bibliothek gehen, ne? Weil ich meine, das sind ja so Sachen, also da musst du ja echt versuchen, ne?
Ja. Aber selbst das, also Quellenrecherche ist ja auch leichter geworden über KI. Also das ist ja wirklich ein sehr zweckmäßiger Einsatz.
Das weil man schon, da, aber man muss ja erstmal auf so eine Idee kommen. Ich würde ja gar nicht auf so eine Idee kommen, mir sowas anzueignen. Finde ich total krass.
Ja, ja. Aber ich weiß tatsächlich, ich habe einen Freund von mir hat mal ein Buch geschrieben über so Währungsepisoden und da war diese Tabak-Episode drin und da bin ich dann drauf gekommen und dann kann man dann nachrecherchieren und dann findet man ja wiederum irgendwelche Fachleute, die ja wirklich zu jedem noch so kleinen Thema was geschrieben haben. Und da kann man dann wirklich dann sich da, ja, da kann man dann
also tief abtauchen. Also du hast, ich stelle es mir gerade bildlich vor, du hast zu Hause eine Bibliothek, so richtig, ne?
Ja, so eine klassische Bücherwand.
Ja, ne? Gut, danke. Danke.
Ja. Sehr gut. Ja, gut, gut. Meine Mutter war aber auch Bibliothekarin.
Vielleicht. Ach so, das erklärt natürlich absolut. Das finde ich schon echt krass.
Genau, Louis hat ja nicht nur viele Bücher gelesen.
Er hat auch geschrieben.
Er hat ja auch schon einige geschrieben. Und zwar über Closed-End-Funds.
Genau. Business Development Companies, Real Estate Investment Trusts und über Gold habe ich auch eins geschrieben.
Du musst die ersten nochmal für die Nichtwissenden, so wie meine eine. Weißt du, die haben nämlich jetzt schon wieder Social Media und Co., die haben jetzt das Handy offen und geben die Namen ein, weil die nämlich gar nicht wissen, was das ist. Also das heißt, du kannst gleich mal bei Buch 1 anfangen.
Sehr gerne.
Und es für die Volldeppen wie mich schon mal
so ganz kurz mal
nur anreißen.
Genau. Also das allererste Buch, das wir geschrieben haben, das war über Gold. Da geht es aber tatsächlich nicht um Geld an Anlage, sondern da ging es darum, das hat mich schon im Studium immer gestört, dass ich nie eine vernünftige Erklärung gefunden habe.
Warte mal, studiert hast du auch noch?
Ja, das ist ja schon lange her. Ja.
Alter, Finne, was ist denn hier los? Was hast du studiert?
Betriebswirtschaftslehre. Also was ganz Schnödes.
Okay, okay.
Ja, ja.
Okay. Da brauchen wir nicht vorbeigehen. Aber auf du eins gehen wir ein. Also direkt.
Genau, das war zum Thema Gold, weil mich immer gestört hat, dass ich nirgendwo eine logische Erklärung habe, warum wir Gold überhaupt auch als wertvoll erachten. Was eigentlich eine interessante Frage ist. Ne?
Das ist ja wirklich
kaum etwas ist so wertvoll und hat Wert so verdichtet. Und da geht es also weniger als Geldanlage. Da bin ich dieser Frage mal nachgegangen. Wer sich dafür interessiert, das hat aber, wie gesagt, nichts mit Geldanlage zu tun. Das erste Geldanlagebuch, das war dann Bargeld statt Buchgewinn, heißt das. Das ist erschienen im Finanzbuchverlag. Ich glaube, 2018 ist das erschienen, genau. Das war schon, nachdem ich den Blog gestartet habe. Und da geht es tatsächlich um die einkommensorientierte Geldanlage. Also das heißt, wie kann ich Geld an der Börse so anlegen, dass ich halt regelmäßig Erträge daraus erziele. Und da habe ich eben mal geguckt, was gibt es da für Möglichkeiten so außerhalb Deutschlands, außerhalb Europas, also das, was man in der Regel ja noch so ganz gut kennt, wenn man sich mit Finanzmärkten beschäftigt. Das ist so der heimische Finanzmarkt, ne? Also die VW-Aktie kennt man vielleicht.
Das habe ich schon mal gehört.
Siehste. Oder Wirecard. Ja, aber ich bin selber sehr, sehr viel unterwegs gewesen, schon seit Anfang der 2000er Jahre, so im angelsächsischen Raum, also Australien, Singapur, Kanada, USA.
Krass.
Das waren für mich eigentlich so die Anlageländer. Und dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass es am deutschen Büchermarkt nichts dazu gibt tatsächlich.
Und dann hast du dir gedacht,
schreibe ich mal ein bisschen was dazu, weil ich über die Jahre viel recherchiert habe und dann auch so ein Ablagesystem hatte. Und dann hatte ich eben viel Material, viel Notizen. Und dann hat ein Freund von mir gesagt, Mensch, mach doch mal ein Buch dazu, dazu gibt es nichts. Also ich habe da so den Puls von außerhalb bekommen, der war Finanzjournalist. Ja, dann habe ich das Buch geschrieben. Und dann war es aber so, dass es dann so einzelne, wie soll ich mal sagen, so Anlagesegmente gab, die selber nochmal so viel geboten haben, dass man sagt, das habe ich alles nicht in diesem einen Buch, Grundlagenbuch da reinbekommen. Da habe ich quasi so, wie soll man sagen, so Spin-offs, ne? Wie bei so einer Serie.
Ja, ist klar.
Genau. Und das waren einmal diese
Staffel 1, Staffel 2.
Business Development Companies. Das ist eigentlich ganz interessant. Das sind aus den USA, das sind so Private Equity Gesellschaften. Also über diese Gesellschaften, die sind selber börsennotiert in New York oder an der Nasdaq. Das heißt, die kann ich ganz gut an der Börse kaufen. Aber diese Unternehmen sind Private Equity Gesellschaften. Das heißt, die stellen Kapital zur Verfügung für mittelständische Unternehmen, die selber nicht an der Börse notiert sind.
Und also Ulrich und ich.
Zum Beispiel.
Mittelständisch ist, glaube ich, noch ein bisschen weit weg.
Ja, ich glaube, etwas größer kapitalisiert ist das dann schon.
Entschuldigung.
Ja, und das Interessante, also man kann es jetzt nicht vorstellen, so ein bisschen so wie das Management von der, so wie Höhle der Löwen. Ne? Mhm. Das heißt also, da kommt wirklich dann ein Unternehmen und, oder Unternehmer und sagen, hier bräuchte ich halt Geld. Und dann ja, guckt man, passt das vom Geschäftsmodell. Ist tatsächlich so, wenn man sich mal da auch ein bisschen vertieft, dass 90% der Anfragen abschlägig beschieden werden. Ne? Also da wird dann gesagt, nee, gibt kein Geld. Und nur 10% okay. kommen durch.
Krass.
Ne, die bekommen dann Geld und dann ist man quasi dann indirekt dann mit beteiligt. Mhm. Ne, und das Interessante ist, wenn die sehr gut gestreut haben, ihr Portfolio, ihr Beteiligungsportfolio, dann ist das halt sehr lukrativ und die schütten halt regelmäßig aus. Mhm. Ne, und zwar nicht nur, wie wir es hier so kennen, einmal im Jahr, so wo VW dann so die Dividende ausschüttet, sondern eben tatsächlich quartalsweise oder sogar monatlich. Ne? Und davon gibt es eben diese, nicht nur diese Business Development Companies, da gibt es halt viele andere auch, solche Segmente. Und das zweite, das waren dann die Real Estate Investment Trusts. Das ist auch ganz interessant. Das sind börsennotierte Immobiliengesellschaften. Also im Prinzip nichts anderes, als wenn du mit anderen Geld zusammenschmeißt und Immobilien kaufst. Und das Management, ja, das bewirtschaftet die letztendlich. Kümmert sich halt um die Mieter, kümmert sich darum, dass um die Instandhaltung. Ja, die sind also wirklich reiner Fokus Immobilienbewirtschaftung. Ja, so die Aktionäre sind letztendlich sowas wie die Eigentümergemeinschaft, ja, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Das Management ist die Hausverwaltung und da ist auch so, dass du dann tatsächlich teilweise monatlich dann eben deine Überweisung bekommst für deine Beteiligung aus den Mieterlösen, die dann überbleiben, nachdem alle Kosten abgezogen wurden.
Okay, cool.
Ja, und vor allem das Coole ist, du kannst ja damit Immobilienarten erschließen, wo du als Privatperson gar nicht rankommst. Ja? Mhm. Also zum Beispiel Krankenhäuser, ja, oder was gibt es noch?
Seniorenresidenzen,
Einkaufscenter,
Bürogebäude,
Büros, jegliche
Ulrich
Nutzungsarten.
Weiß Bescheid.
Ja, Einarbeit hatte ich auch schon mal. Ja.
Genau, bis hin zu sogar Landwirtschaft, ja. Also tatsächlich Ackerland. Es gibt auch solche Real Estate Investment Trusts, die besitzen halt riesige Ackerflächen und vermieten die dann an Bauern oder verpachten die an Bauern.
Das klingt echt spannend.
Ja. Was mich auch so ein bisschen beeindruckt hat, also auf der Startseite deiner Homepage, also es wird ja immer so erzählt, kauf eine Aktie, halt die mindestens 7 Jahre und irgendwie bist du dann im Plus mit hoher Wahrscheinlichkeit. Ja, du hast jetzt aber auf deiner Startseite, das war mir auch gar nicht so bewusst, die Geschichte aus Japan.
Ja.
Da ging es ja, wann war es? Anfang der 90er, wo es da so bergab ging?
Ja, ab 89. Ne? Also der Höhepunkt des japanischen Aktienmarktes, der wurde markiert im Jahr 1989.
Also nur mal kurz, die Geschichte war, da ist ein Mann, der hat halt für sein Alter vorgesorgt mit japanischen Aktien.
Genau.
Und dann, oder erzähl du am besten weiter, bevor ich es ja falsch wiedergebe.
Ja, also Japan hat ja nach dem Zweiten Weltkrieg, war ja auch sehr zerbombt, eine ähnliche Wachstumsstory hingelegt wie Deutschland, sicherlich auch eben gefördert durch Amerika, die Interesse daran hatten, letztendlich an der Ostflanke der Sowjetunion hier einen aufstrebenden volkswirtschaftlichen Stern zu haben. Und wenn man so die asiatische Mentalität ja auch kennt und das dann kombiniert eben mit im weitesten Sinne kapitalistischen Strukturen, hat das zu einem enormen Aufschwung dann geführt in Japan, der ja so weit ging, dass ja, das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, in den 80er Jahren ging ja die Angst um, dass Japan, so wie heute China oder vor ein paar Jahren China, Japan die Welt übernimmt. Ja, Japan war ja omnipräsent, die japanischen Unternehmen, die dann irgendwie alles übernommen, aufgekauft haben. Amerika wurde von Toyotas überschwemmt, Panasonic und Sony Produkte. Und da gab es ja tatsächlich regelrecht eben Angst, auch vor dem Abstieg letztendlich des Westens und der völligen Dominanz Japans. Und das Ganze beruhte aber auch zum großen Teil auf Kredit, logischerweise. Und der Boom, der war bis zu einem gewissen Zeitpunkt doch relativ solide und gesund. Aber ab den 80er Jahren wurde dann, ja, löste sich die Bewertung der Aktien und Immobilien in Japan von jeglichen Fundamentaldaten. Das heißt also, da war dann viel, viel heiße Luft, die das Ganze aufgepumpt hat. Wir hatten dann wirklich eine Manie, sowohl am Immobilienmarkt als auch am Aktienmarkt. Ulrich, du musst dir vorstellen, der MSCI World seinerzeit war zu über 40%, waren da japanische Aktien, ja, von den 10 größten Unternehmen Ende der 80er Jahre der Welt überhaupt, waren, ich meine, 5 oder 6 japanische, und davon war nur ein Unternehmen nicht eine Bank, ja, also, okay, also wirklich exorbitant. Und dementsprechend, ja, stolz, mit stolzer Brust sind Japaner natürlich die Weltgeschichte gefahren. Und das ganze System ist dann komplett implodiert ab 1989. Also 1989 war der Höhepunkt. Da gibt es so eine Geschichte, die besagt, dass die Fläche, auf der in Tokio der japanische Kaiserpalast stand, mehr wert war als Gesamtkalifornien.
Okay.
Ja, die Bewertungen waren wirklich völlig hemmungslos überzogen. Und dann setzte wirklich der tiefe, tiefe Fall ein. Und das gab es tatsächlich bis dato noch nie in einem westlich geprägten Land, dass, ich glaube, erst letztes Jahr wieder der Höchststand erreicht wurde. Ne? Also von 89 bis 2024,
meine ich. Krass, was. Also das ist ja, also ja. Ich war eben so still, weil ich bin 83 geboren. Das heißt, es war alles vor meiner Zeit. Ich habe eben im Kopf die ganze Zeit schon mitgerechnet. Er hat zu 89 gesagt. Also ich gedacht, gut, war ich 6.
Ja, ist klar. Ist eingeschult worden.
Also ja, gut, aber wenn man da halt mit Aktien krass für sein Alter vorgesorgt hat, dann hätte man eine echte Zeit gehabt.
Und vor allem diejenigen, aber muss man ja auch noch dazu sagen, die in Japan dann Sparbücher oder Sparbriefe von ihren Banken hatten. Es gab ja einen riesen Bankensterben,
weil die
Banken
mehr, ne?
reihenweise pleite gegangen
sind. Da war empty, ne? Da konntest du dein Papier quasi für Feueranzünder verwenden.
Ja, logischerweise, weil die Immobilien haben ja genauso einen Wert verloren. Damit sind die Bankbilanzen in Schieflage geraten, weil die Vermögenswerte sind ja verpufft. Ja, die hat aber trotzdem noch die ganzen, also wenn wir eine Einlage in der Bank tätigen, ja, dann schuldet uns die Bank ja Geld. Die hat ja quasi Schulden bei uns. Und wenn die nicht mehr gedeckt sind, dann kommt eine Bank in Schieflage und dann kommt halt dieser Lehman-Moment.
Obwohl, ich sag mal, in der Lehman-Krise war es ja so, dass der Staat dann die Banken gerettet hat.
Das hat aber nicht mehr geklappt.
Damals in Japan.
Ich wollte gerade sagen, es hört sich aber nach Ausmaßen an, die nicht mehr ging.
Nee, also die Bank of Japan hat natürlich auch interveniert, aber konnte viele Banken nicht retten. Viele wurden abgewickelt. Und ich weiß jetzt aber nicht tatsächlich aus dem Kopf, wie viele Leute wie viel Geld verloren haben. Ja. Aber Aktien- und Immobilienbesitzer haben extrem viel verloren. Ja, die Preise, also die Aktienmarkt ist in der Spitze, glaube ich, auch 75-80% runtergegangen.
Überleg mal, bis danach bleibt mir eine Maus.
Ja. Ja, vor allem, du hast ja etwas fürs Alter zurückgelegt, in der guten Hoffnung, ne, dass du halt nach deinen 40 Arbeitsjahren noch ein schönes
40?
Leben hast.
Das ist mehr, oder?
Ja, je nachdem.
Ja, aber dann musst du studiert hast
oder so.
Das ist natürlich schon sehr frustrierend, dann
ja, voll.
35 Jahre auszuhalten, wenn du es überhaupt durchhältst. Das kommt ja auch noch dazu. Und das Einzige, was auch in Japan geholfen hat, die Arbeitslosenquote ist immer sehr, sehr niedrig geblieben. Die ist nie über 4-5% gestiegen. Das heißt, das haben sie dann noch hinbekommen, dass dann nicht die Arbeitslosigkeit in die Höhe geschnellt ist. Und die waren nach wie vor natürlich noch eine Exportnation. Und mit einer stark aufgestellten Exportwirtschaft, dann ging das alles auch noch. Ja, nur diese Episode zeigt ja einfach deutlich, jetzt sagt man, ja gut, Japan, das ist am anderen Ende der Welt, aber wir hatten ja im Vorgespräch, hatte ich ja auch mal gesagt, es gibt den Dow Jones Index, das ist ja so ein Aktienindex, wo einfach gemessen wird, wie haben sich so die 30 große Firmen in den USA entwickelt, ne? Der wird auch immer aktualisiert, damit das so auf Stand ist, und der wurde, ich meine 1896, seit 1896 gibt es den, ne? Das heißt, seitdem kann man den sehr gut nachverfolgen, ne? Das ist, glaube ich, so einer der längsten durchgehenden Aktienindizes, und wenn man da einfach mal drauf guckt, dann stellt man halt fest, die Perioden, in denen eben genau so eine Phase war, wo die Kurse runtergegangen sind und ich lange warten musste, um meinen Einstandskurs wieder zu sehen, haben dominiert in der Zeit. Das waren 56% der Zeit. Und ich habe 4 große Zeitblöcke gehabt in dieser Periode seit 1896, wo ich eben Jahrzehnte warten musste. Das war 1905 bis 1923, das war 1929 bis 1954, das war 1965 bis 1982 und das war 2000 bis 2012. Ja, und das muss ich eben bei einer soliden Finanzplanung, auch Anlage in Wertpapieren, eben mit berücksichtigen. Vor allem dann, wenn ich sowas mache wie Entnahmepläne und eben keine Ausschüttungen habe, sondern sage, naja, ich verkaufe Anteile, um davon dann meinen Lebensunterhalt zu finanzieren.
Ja. krasses und schwieriges Thema. Also gut, ja, dass es solche Leute gibt, die hier Bücher schreiben und Ahnung von sowas haben. Ne?
Ja, die genau. Bücher sind ja, die werden ja von ein paar tausend Leuten gelesen.
Naja, immerhin, ja.
Aber das ist ja eine gute Überleitung eigentlich zu unserem Hauptthema.
Ja.
Also wir gehen ja, also ich habe ja noch einen Angestelltenjob, Elke ja voll selbstständig. Wir verkaufen ja unsere Lebenszeit für Geld am Ende. So, die wenigsten Menschen oder ja, ich glaube, die wenigsten machen sich ja Gedanken, was ich mit diesem Geld dann mache. Das ist dann halt zum Ende des Monats alle, dann kommt ja wieder Neues, das kann ich dann ja wieder ausgeben.
Ja.
So, was du jetzt machst, du bist ja so ein einkommensorientierter Investor.
Richtig.
Das heißt, du versuchst ja, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dein Geld so anzulegen, dass du auch monatlich einen gewissen Ertrag daraus hast,
genau,
von dem du dann leben kannst.
Genau, das ist meine Zielvorgabe, dass ich einen monatlichen Ertrag habe, der regelmäßig höher ist als meine Ausgaben, meine Lebenshaltungskosten plus ein Sicherheitszuschlag. Den muss ich ja mit einkalkulieren für die Fälle, dass eben mal auch in einer schweren Wirtschaftskrise zum Beispiel Ausschüttungen gekürzt werden. Und das ist aber immer noch deutlich, deutlich kalkulierbarer, auch in so einer langen Abschwungphase, ja, wie jetzt eben in Japan oder wie jetzt zum Beispiel 2000 bis 2012, weil du ja eben auch viele Geschäftsmodelle hast, die ja trotzdem funktionieren. Ja, wenn ich zum Beispiel so ein Stromversorgungsunternehmen habe, ja, der Strom wird weiter geliefert, die werden trotzdem weiter bezahlt, die machen weiter Umsätze. Ne, also es gibt ja viele Phasen, auch wirtschaftlicher Schwäche oder konjunktureller Schwäche, wo es eine Vielzahl von Unternehmen gibt, die trotzdem weiter die Ausschüttung tätigen. Ne? Der Kurs geht zwar runter.
Ja. Klopapier. Klopapier. Ey Leute, ernsthaft, denkt doch mal bitte an Corona. Was war in den USA ausverkauft? Was war in Frankreich ausverkauft? Ich glaube, in Frankreich gab es keine Kondome mehr.
Und Rotwein, glaube
ich. Und Rotwein. In Deutschland war es das Klopapier. Also da habe ich nur gedacht, Entschuldigung für den Fehler. Also,
ja. Okay. Berechtigte Frage.
Wir machen Klopapier.
Ja, also
gut, ich versuche das Grundversorger ja, sind ja eigentlich
genau, also sicher auch Banken, immer die, um genau solche Einzelfälle dann auch zu eliminieren. Ne? Du kannst ja auch mal daneben legen, habe ich das natürlich so aufgestellt, dass ich wirklich weltweit mir Dutzende, Hunderte Einkommensquellen erschlossen habe. Ja, und das sind ja eben nicht nur Aktien, sondern da kommen eben auch Anleihen dazu, da kommen auch Edelmetalle zu, die ich dann, jetzt wird es aber sehr speziell, über Optionsstrategien mir auch ein Einkommen generiere. Ja, es kommen generell eben Optionsgeschäfte, also Derivate mit dazu und so habe ich wirklich eine Vielzahl an Vermögenswerten, die auch unabhängig voneinander eben ein Einkommen generieren und somit bekomme ich dann auch eine gewisse durchschnittliche Stabilität hin, die genau dieses Ziel ja letztendlich übererfüllt und das ist natürlich ein sehr gute wirtschaftliche Ausgangslage.
Das aber das heißt, da kann quasi, ich sag mal, der Mensch zu dir kommen, der jetzt halt nicht das Wahnsinnseinkommen hat, weil er, weiß ich nicht, so einen Job hat. Der nächste ist irgendwie, weiß ich auch nicht, und hat sonst wie viel zur Verfügung. Kannst du denn für alle, also alle bedienen?
Naja, du musst natürlich einen Faktor bedenken, der lässt sich nicht nachholen und das ist Zeit. Ne? Mhm. Beim Vermögensaufbau ist Zeit ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wenn natürlich jetzt mit 63 feststellt, dass er in 2 Jahren Summe X braucht, dann wird es halt irgendwann schwierig.
Das ist klar.
Dann musst du halt, also du hast ja 3 Hebel. Ne? Du hast Zeit als Hebel zum Vermögensaufbau, du hast die Sparrate als Hebel und du hast die Rendite als Hebel. Boah, und wenn du natürlich ganz wenig Zeit hast, dann muss die Sparrate hoch und die Rendite hoch.
Ja, aber wenn jetzt so ein Otto-Normalverbraucher
genau kommt, wir nehmen jetzt. Machen wir jetzt mal so. Also, ich sag mal, du hast jetzt ein Aktienportfolio, das hat 5% Dividendenrendite, alles in einem. Dann bräuchte ich ja schon, um meine, weiß nicht, 3.000 Euro netto im Monat zu haben, 800.000, 900.000 Euro.
Korrekt, ja.
So. Was wäre denn jetzt, wenn ich, sag ich mal, anfange damit? Dann habe ich ja nicht gleich so einen hohen Betrag zur Verfügung.
Das stimmt.
Was würdest du denn so als Tipp geben, wenn jetzt Elke sagt, ich werde jetzt super rich.
Genau.
Wie mache ich das? Ja.
Am besten ist natürlich reich heiraten.
Ah, ganz okay, schwierig.
Guter Plan.
Wir kennen uns noch nicht lange. Ich bin ja Dauersingle.
Ne? Gut, dann müssen wir uns was Neues
sagen. Ganz schwieriges Thema.
Also, du brauchst ja sagen, ich habe ja kennst ja meine Vorgeschichte. Mhm. Ich habe ja auch ganz normal als schnöder, verschiedenen Soldat ja auch angefangen und war ja ganz, ganz viele Jahre da zum ganz normalen Besoldung tätig. Also jetzt nichts Außergewöhnliches. Und habe ja da wirklich auch die Grundlage gelegt und wirklich bis, letztendlich bis mehrere Jahrzehnte dann auch konstant dann aber mit einer bestimmten Strategie nicht zu viele Fehler gemacht und mit ein bisschen Glück natürlich auch in der Phase, wo die Börse hochgegangen ist, da
das Vermögen aufgebaut. Du hast in der Podcast erzählt, du hast 1994 deine erste Bayer-Aktie in der Sparkasse gekauft.
Ja. Auf den Tresen auf dreifach Stuhlschlagpapier.
Ja. Geil. Ja, aber wenn ich jetzt komme und sage, hier, hör mal zu, ich bin jetzt 36 plus, also 42 und weiß ich auch nicht. Also Ulrich, wir machen ja immer unsere Witze. Ne? Also mit 70 auf einer Hochzeit ist schwierig. Außer die Trauung dauert 2,5 Stunden, dann habe ich es vielleicht geschafft. Ist ja nun mal zeitlich irgendwie auch gesetzt. So, also 42 ist sie. Sie will mit, weiß ich auch nicht.
65 willst du aufhören zu arbeiten.
Na, war 62 hast du 20 Jahre.
Haben wir ja schon das die drei Hebel wieder, ne? Zeit, Rendite.
Ja, genau. Der Punkt ist ja, also das Erste, was er machen muss, ist, jetzt sehen wir mal, jemand, der wirklich selbstständig ist, ist ja ein Kassensturz. Ja, da muss er schon gucken, was, also Cashflow-Analyse, was bleibt wirklich über. Ne?
Ja gut, aber das ist ja jedes Jahr anders. Also zumindest bei mir oder auch jeder Monat.
Das ist ja richtig, aber auch das kann man steuern. Und da kann ich nur den Tipp geben, das ist letztendlich sogar egal, von welchem Alter aus, dass man sagt, okay, du musst irgendwie zusehen, dass du mindestens 10% irgendwo beiseite kriegst. Und das separat auf...
Pro Monat oder pro Jahr?
10%.
Das ist doch das Gleiche.
Ist jetzt die Frage, reden wir vom Brutto, reden wir von Netto, reden wir vom Jahresumsatz, reden wir von dem, was nachher nach übrig bleibt? Von
Netto, was du am Ende hast?
Also, da kommt natürlich so ein bisschen drauf an, wie die konkrete Koststruktur ist, aber ich behaupte mal 10% vom Umsatz...
Das wäre
Bruttoumsatz.
Das wäre Brutto.
Stimmt. Sollte möglich sein.
Okay.
Wenn nicht, sollst du vielleicht noch ein bisschen am Marketing üben oder die Kosten reduzieren oder
die Preise erhöhen.
Okay.
Wenn du ausgebucht bist, hast du sowieso zu hohe Preise. Zu niedrige Preise, wenn du komplett ausgebucht bist.
Oh, finde ich einen Fehler.
Ja, es ist so. Also dann muss man hochziehen. Ja. Aber das würde ich ansonsten.
Und mit der Summe würdest du dann sagen, dann starten wir los.
Ja, genau. Mit der Summe startest du los. Das ist bei Selbstständigen natürlich ein bisschen schwieriger.
Ja.
Ne, bei Angestellten kannst du tatsächlich immer sagen, okay, du startest mit diesen 10% vom Gehalt, vom Nettogehalt, was du bekommst.
Das ist ja auch jedes Jahr anders.
Ne, und, aber jetzt machst du noch eine zusätzliche Sache, ne, beim Angestellten. So habe ich tatsächlich auch angefangen, das habe ich mal auch in einem Buch gelesen gehabt. Das war dann wirklich mein Leitsatz, der mich dann wirklich das ganze Angestellten-Dasein seiner Zeit dann getragen hat, wo ich gesagt habe, okay, wir haben 10% gespart und von jeder Gehaltserhöhung werden 50% abgezweigt zur Sparrate und 50% normal zum Verkonsumieren. Du hast auf der einen Seite bei jeder Gehaltserhöhung auf der einen Seite eine kleine Belohnung, auf der anderen Seite aber auch erhöhst du deine Sparrate. Das heißt, diese 10% werden im Laufe der Zeit mehr und du merkst es nicht. Und von jeder Sonderzahlung, beispielsweise Steuerrückzahlung oder Weihnachtsgeld oder Bonus, auch 50% für dich, 50% ins Depot.
Fragt man den Selbstständigen nach einer Steuerrückzahlung? Das ist eine andere Richtung.
Ja, musst du auch vorbauen, das mache ich ja auch. Ist tatsächlich so, 50% meines Umsatzes wandern direkt auf ein separates Konto für Steuern.
Und für schlechte Zeiten und für, man weiß es nicht.
Das ist auch sehr empfehlenswerte Podcast-Folge, da habt ihr das Bodo Schäfer-Buch mal analysiert.
Ja, genau, da habe ich das auch. Genau, mit diesen 10%.
Und also ist auch sehr empfehlenswert zum Einhören, die ganze Folge.
Ja. Und damit starten wir. Jetzt sagen wir mal, wir werfen jetzt einfach mal einen Raum, weiß ich auch nicht, damit es nicht utopisch klingt, was für eine Zahl nehmen wir? Ich komme mit 5.000 Euro um die Ecke und sage dir so...
Dann kannst du schon mal 500 Euro... Nee, du musst ja sagen, wenn es Umsatz ist, 5.000 im Monat...
Nee, mit den 5.000 komme ich jetzt am Ende des Jahres und sage so, guck mal, hier.
Ja, damit wird es aber knapp in 10 Jahren, 20 Jahren...
Ja, wir müssen ja jetzt erstmal anfangen.
Gut, okay, da kommst du mit dem Geld. So, das Erste, was du brauchst dann sowieso, ist erstmal sowieso ein Puffer, den hast du ja hoffentlich... Also bei Selbstständigen musst du ja auch entsprechend...
Wir reden einfach darum, ich habe jetzt diese 5 Scheine übrig und sage, jetzt, komm.
Ja, dann kannst du natürlich an die Kapitalmärkte gehen mit dem Geld. Das heißt, dann kannst du etwas risikoreicher investieren, weil es ja Geld ist, was du nicht sofort brauchst. Das heißt, das kann gut im Wert schwanken. Und was ich dann in Angriff nehmen würde, ich muss mir Gedanken machen, wie teile ich das dann auf? Das heißt also, welchen Anteil investiere ich dann eben eher in Aktien, wie viel vielleicht in Gold oder in andere Rohstoffe, wie viel in Krypto, wie viel in Anleihen. Das heißt, ich muss mir dann einen Mix zusammenstellen, der meinem persönlichen Risikoempfinden, eine Risikotoleranz und der Risikotragfähigkeit, was dazu passt. Was will ich damit sagen? Also,
aber du wirst bei 5.000 Euro auch schon anfangen, das so weit aufzufädeln, aufzudröseln.
Ja, weil mit dem richtigen Broker kostet das ja heutzutage so gut wie gar nichts. Ja,
heißt, du würdest dann für mich, weil ich bin zum Beispiel so ein absolutes Sicherheitskind. Ne?
Ja, siehst du, genau. Da kommen wir nicht genau an den Punkt.
Genau. Ja. Also ich bin ja so ein, ne, also da hätte ich ja direkt Durchfall, wenn ich dann irgendwie sehe, rums, das ist runtergerasselt. Dann, ne? Also das heißt, du würdest das mit mir besprechen und würdest sagen, so, ey, hier jetzt Butter bei die Fische, wir kriegen die Kuh vom Eis, wir machen das so und so und so und so. Also das heißt, das ist schon eine riesen Vertrauenssache, ne?
Ja, auf jeden Fall. Außerdem, da laufen ja auch viele Pappnasen rum.
Ja.
In meiner Branche.
Absolut.
Ne? Ja, aber das ist ja eben der Punkt. Aber deswegen ist, die meisten fangen ja erstmal an, in was soll ich investieren? Aber das ist ja eigentlich die falsche Frage, weil die steht ja ganz, ganz, ganz am Ende. Ganz am Anfang steht ja erstens überhaupt, was willst du überhaupt? Hm. Weil die Ziele sind ja auch völlig unterschiedlich. Wenn du halt in 5 Jahren auf Weltreise gehen willst, dann musst du ja anders rangehen, als wenn du sagst, ich möchte in 20 Jahren zumindest meine
1.000 Euro aus Dividenden,
genau,
oder
haben, ne? Das ist ja eine völlig andere Zielrichtung. Mhm. So, und dann kommen wir jetzt, und jetzt müssen wir natürlich rausgucken, ist das überhaupt realistisch möglich mit meinem Nervenkostüm? Weil, das ist ja genau richtig, was du sagst, deswegen bin ich auch dankbar, wenn du für diesen Eindruck, das ist auch das Erste, was ich da frage, so, stell dir mal vor, du hast nicht 5.000, du hast 100.000 angespart. Und diese 100.000 hast du jetzt in Aktien. So, und selbst wenn du jetzt nicht mal so eine lange Abwärtsphase und wieder Aufwärtsphase hast wie in Japan von 35 Jahren, sondern nehmen wir mal wie hier beim Shutdown, in so einem Shutdown-Crash, da sind die Kurse halt mal um 40% runtergerauscht.
Das heißt, oder vor 3 Wochen, da sind sie um 20%
oder so. Schnitt, ja, ne? Ja, genau. Ne? Ja. Aber dann sag ich dir dann zum Beispiel auch so, stell dir vor, du hast 100.000, steht jetzt dein Depot. Ne? Also unten Strich drunter 100.000. Jetzt guckst du aber morgen rein, da steht aber nur noch 60.000.
Dann habe ich Schweißperlen auf der Stirn.
So, und dann, so, genau. Und
schlingelt bei dir das Telefon, Luis.
Eine völlig kollabierende Elke am Telefon.
Genau, so. Und das bringt ja nichts, weil was passiert dann? Die meisten Leute ziehen dann die Reißleine, weil sie sagen, um Gottes Willen, ich halte das nicht aus, verkaufen. Dann sagen sie, ja, Börse ist Mist, funktioniert nicht, habe ich ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Und das zum Beispiel in den Nullerjahren ja passiert, ne, wo wir hier diesen Dotcom-Crash hatten, ne, mit hier Telekom-Hype und hier, wie sie alle hießen, Neuer Markt. Ja. Das hat ja total viele, muss man ja sagen, leider auf Lebenszeit versaut. Ja, und das darf eben nicht passieren. Das darf eben nicht passieren. Da müssen wir eben gucken, wo ist so deine Toleranz? Ab wie viel Prozent sagst du, jetzt kommen die Schweißperlen, aber wie viel Prozent sagst du, das geht noch? Und wenn du halt sagst, so bei 10%, das ist auch Ende für mich, dann heißt das logischerweise, ich kann Risikopositionen wie Aktien nur eine Maße von 20% ins Portfolio nehmen. Ne? Weil wenn die um 50% fallen, was für mich immer so ein Worst-Case-Szenario ist, ne?
Ja, da bist du genau. Aber wie kriegst du das mit? Also ich meine, wie viel Kunden, Mandanten, wie nennt man das bei dir?
Ja, ich mache das ja nur, ich mache solche Mentoring-Geschichten, ja.
Das heißt, ich muss es dann lernen oder bist du für mich derjenige welche?
In der Regel, die Leute, die zu mir kommen, die fangen ja nicht bei Null an, sondern die sind in der Regel schon irgendwo aufgestellt und wollen dann, ja, haben Optimierungsbedarf oder wollen bestimmte Aspekte vertiefen. Häufig geht es dann genau um solche Terminmarktgeschichten. Also es ist schon ein bisschen spezieller. Ich muss schon sagen, dass ich so für das absolute Grundlagenwissen oder die Umsetzung gibt es wirklich ein paar tolle Bücher. Da gibt es auch einige tolle Podcasts und Videos. Das ist auch keine, also gut, was ich mache, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, aber das ist sehr gut, sag ich mal, autodidaktisch auch noch erlernbar.
Okay, also das heißt, im nächsten Urlaub lese ich nicht Tribute von Panem, sondern hier...
Bodo Schäfer.
Ja. da gibt's, weiß ich, von
Gerd oder Kammer von beispielsweise. Louis gibt es auch ein gutes Buch über Closed End Funds.
Ja, das kannst du ja auch mit dem Urlaub nehmen. Ich hab hier gerade schon hingehalten. Also,
ja, das ist schon ein bisschen spezieller. Oder sowas hier, was hier der Finanzrocker macht, kann man sich mal komplett durchhören. So, dann ist man schon ganz gut auf Stand. Dann, ne? Also das ist so wirklich für die absoluten Grundlagen. gibt es wirklich tolle Angebote. Ne? Und da werden auch solche Sachen behandelt. Ne? Mhm. Und genau sowas, wie finde ich meinen Risikopunkt? Und den muss ich halt rausfinden. Und dann kann tatsächlich aber auch ein Ergebnis sein, dass gesagt wird, okay, wenn deine persönliche Risikotoleranz relativ niedrig ist und du hast nicht mehr viel Zeit und du hast nicht die Möglichkeit, 5.000 Euro pro Monat beiseite zu legen, dann wird es eben auch irgendwo schwierig mit dem finanziellen Ziel. Also das ist dann auch...
Ja, natürlich.
Aber das ist natürlich auch eine spannende Herangehensweise, ne? Wenn ich jetzt nicht gucke, was habe ich über im Monat und wie kann ich es investieren, sondern wirklich, wo will ich denn in 20 Jahren sein, ja, und was muss ich dafür tun? Das stimmt, ich glaube, das machen ja noch weniger Menschen, ja, als sich man überhaupt auch Gedanken ums Geld zu machen.
Ja, man muss ja auch fairerweise sagen, bei Selbstständigen ist der Hebel, sofern kein... nicht schon ein großes Vermögen vorhanden ist, ist der Hebel ja nicht die Rendite aus Vermögen, sondern im Prinzip die Rendite des Humankapitals. Also der Hebel ist ja dein Einkommen, was du generieren kannst. Und da bin ich fast geneigt zu sagen, investiere hier erstmal, dass du es schaffst, hier dein Businessmodell so zu professionalisieren, dass du das schon ausgereizt hast. Also hier statt Geld beiseite zu legen, gleich, also ist auch wichtig, keine Frage. Aber wenn du da vielleicht investierst, ein bisschen was in Marketing, in, weiß ich nicht, in so Sachen wie Positionierung, in so Sachen wie, ja, wie kann ich vielleicht bestimmt auch Prozesse automatisieren, Kundengewinnung,
oh, das haben wir gemacht,
etc. pp. Ja, und wenn ich dann wirklich da auf Zack bin, also immer hier Pareto-Prinzip, 80-20, ne, bitte nicht Perfektion bis zum Letzten, das bringt ja auch bei der Geldanlage übrigens nichts, ne, sondern nur sich mit den 20% beschäftigen, die 80% zum Umsatz beitragen, zum Gewinn oder eben bei der Geldanlage wichtig sind. Und dann habe ich wenn ich diesen Hebel richtig eingestellt habe, dann und dann auch die Ertragslage entsprechend ist, dann kann ich mir Gedanken machen über die Anlage des Überschusses. Ja. Und da habe ich natürlich dann viele Möglichkeiten. Und insbesondere, wenn ich dann in einen Bereich komme, wo es dann so sechsstellig wird langsam, dann habe ich natürlich auch ein paar mehr Möglichkeiten. Und habe dann eben solche Sachen, die ich mir schließen kann, zusätzlich beispielsweise eben so die Terminmärkte, wo ich eben interessant Konstellationen auch fahren kann, wo ich dann eben tatsächlich mein Risiko senken kann, aber trotzdem meinen Ertrag erhöhen. Ja, und dann, das sind so Sachen, die sind dann, ja, für etwas ältere Leute wie mich dann spannend.
Das hör mal auf hier.
Ja, im Vergleich zu anwesenden Damen.
Ja, Ulrich, da müssen wir doch nochmal Onlyfans machen, ne?
Ja, das ist ja du und ich nicht.
Entschuldigung, teilt es halt vielleicht.
Nein, aber ist ja so, also Deutschland ist ja immer noch so die Sparbuchland und also ja, selbst Aktien sind ja, wie du schon gesagt hast, für viele schon, um Gottes Willen, ne, da kenne ich mich nicht aus, das ist so riskant. Ja, aber viele lassen halt auch viele Möglichkeiten liegen, glaube ich.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und selbst wenn du vom Sparbuch weggehst und dann irgendwie so auf ein gemischtes Portfolio mit einem kleinen Aktienanteil.
Da kannst du es dir unter das Kopfkissen legen, das ist dasselbe.
Ja gut, aber guck mal, wie das Anlageverhalten der meisten Leute ist.
Ja. Ich sage ja immer noch, weißt du, man muss so Hausauflösungen machen, in so alten Häusern, dann nimmst du die Möbel auseinander, findest du bestimmt noch ein bisschen was.
Ach, das kann alte Reichsmark in Gold.
Ja, ich sag's dir.
Ja, genau. Also, jetzt noch mal ein bisschen auf den Punkt. Also Elke hat ja jetzt gefragt, wie man reingehen kann. Du hast ja zum einen diesen Income Investing Club, dem ich jetzt beitreten könnte. Was ist das?
Einfach. Ja, also, der Income Investing Club ist ursprünglich mal aus der Idee entstanden, dass Leute wissen wollten, was mache ich genau und tatsächlich in Echtzeit. Das heißt, da habe ich früher meine Echtzeit-Trades publiziert. Mache ich heute auch noch. Also ich habe tatsächlich ein Echtgeldportfolio. Und damit auch ein bisschen Skin in the Game ist, ist also auch sechsstellig, ist jetzt nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro bei irgendeinem Neobroker, sondern das ist schon
für diesen Club, wenn Elke jetzt sagt, ich trete dabei mit meinen 5.000 Euro, würde der schon Sinn machen?
Ist skalierbar, oder? Man kann es auch mit geringem Einsatz, okay, aber ich würde schon sagen, so ab, weiß ich nicht, 10.000, 20.000. Und dann kann man da Nektar saugen und da gibt es angefangen, wie gesagt, von meinen Echtzeit-Trades. Darüber hinaus gibt es aber erstens eine sehr große Community mittlerweile, sind über 200 Leute. Das heißt, es sind auch viele dabei, die in bestimmten Fachfragen auch noch mehr wissen als ich und da das Wissen auch gerne preisgeben. Es gibt Lehrvideos zu vielen unterschiedlichen Themen. Ich mache regelmäßig Webinare, die auch aufgenommen werden, da eingestellt werden. Ich mache zweimal im Monat ein Live eine Live-Video-Schalte.
Da kann ich dann auch Fragen stellen, falls ich irgendwas nicht verstehe von dem, was du da gemacht hast oder mehr über die Hintergründe wissen möchte.
Und da sind tatsächlich meine drei Haupteinkommensquellen, die dort Thema sind. Das heißt einmal tatsächlich Dividenden, ja, die Zinsen. Und das dritte ist aber auch für diejenigen interessant, die lernen wollen, wie funktioniert es eigentlich so mit den ganzen Terminmärkten und wie kann ich das als sogenannter Stillhalter nutzen, ja, um da zusätzlich auch nochmal ein drittes Kapitaleinkommen zu generieren, neben den Zinsen und den Dividenden.
Okay, das wäre also so der erste Weg, wenn ich vielleicht schon ein paar Videos und Podcasts von dir kenne, vielleicht ein Buch gelesen habe und denke, Mensch, der Louis hat Ahnung von dem, was er da spricht, dann wäre das so der erste Weg.
Ja, der allererste Weg wäre tatsächlich, mein Newsletter zu abonnieren, weil wenn du das machst, dann bekommst du drei so Skripte geschenkt und jeweils ein Skript zum Thema Dividenden, eins zum Thema Zinsen und eins eben zum Thema Optionen. Da kann ich mir das schon mal völlig kostenlos anlesen. Da ist auch nochmal das Japan-Beispiel noch ein bisschen aufgedröselt. Und wie gesagt, da kann ich völlig kostenlos mich einlesen ins Thema. Und wenn ich dann sage, oh ja, hört sich interessant an, dann kann ich nochmal über ein Buch das Ganze vertiefen oder halt gleich eher den praxisorientierten Ansatz nehmen und sagen, in dem Income Investing Club, da vertiefe ich das dann und gehe in die Handelspraxis rein.
Okay, und wenn ich jetzt halt noch spezieller, also individuell für mich das Ganze haben möchte, dann könnte ich auch dich als Coach buchen.
Ja, Coach ist ja immer so ein Totschlagbegriff, den mag ich nicht so gern. Ja, aber ich habe halt so ein Mentoring-Schulungsprogramm, ja, je nachdem. Schulung finde ich eigentlich mal ganz, ganz gut, so im ganz klassischen Sinne. Ja, und das geht auch. Da kannst du einen Telefontermin mit mir vereinbaren. Der Kalender ist bei mir auch auf der Seite. Dann sprechen wir eine Viertelstunde darüber, was du überhaupt so möchtest und dann, ob ich auch der richtige Ansprechpartner bin. Weil wenn du jetzt sagst, hier, wie kann ich mit Krypto und Vermögen aufbauen, dann bin ich halt der falsche Ansprechpartner. Das ist halt nicht so meine Materie. Aber da kenne ich natürlich auch Leute, die sich damit gut auskennen. Und wie gesagt, das ist alles völlig kostenlos. Und wenn ich der Meinung bin, dir weiterhelfen zu können, dann
kommen wir ins Geschäft.
Ja. Klingt spannend. Oh Gott, mein Kopf raucht und ich denke schon wieder an meine Rente. Katastrophe. Wie finde ich dich denn?
Unter nurbaresistwahres.de. Nurbares ist wahres durchgeschrieben.de und abonnieren kannst du meinen Newsletter unter nurbaresistwahres.de/Anleitung. Aber auf der Hauptseite, also auf der Startseite ist aber auch nochmal.
Was machst du noch? Also heutzutage sind sie ja hier alle mit TikTok, Instagram, Facebook. Was gibt's noch alles, Ulrich?
Ist auch bei mir auf der Seite alles verlinkt.
LinkedIn.
Die Social Media Kanäle.
Aber die bespielst du auch.
Die bespiele ich auch, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, automatisiert. Und das heißt, da erfährst du dann, wenn irgendein neuer Beitrag von mir online ist oder ja, bestimmte Videoausschnitte, interessante, die poste ich dann da nochmal.
Ja. Also das heißt, Social Media ist gar nicht so unbedingt dein Steckenpferd. Wie kommen die Leute denn? Gut, übers Buch natürlich auf der einen Seite, dann über die Podcasts.
Ja, über YouTube.
YouTube?
Ah, ja, YouTube machst du auch. YouTube ist natürlich auch noch eine feine Sache, genau. Also da, letztendlich ist das die zweitgrößte Suchmaschine der Welt.
Ja, sagt Ulrich auch immer.
Ja, das ist aber so. Aber wenn du jemanden hast, der sucht dann meinetwegen nach Business Development Companies, dann bin ich halt ganz oben bei dem so. Und dann ist das natürlich, oder Private Equity oder sowas sucht, also die klassischen Schlagwörter. Klar, die Gruppe ist sehr klein, aber YouTube,
ja, gut,
sind 3 Milliarden Leute, die da sind. Ne? So,
ja.
Und dann so tatsächlich ist YouTube der Hauptkanal jetzt im erweiterten Sinne Social Media, den ich bespiele, weil er eben ein Kanal ist, wo die Leute das so aktiv nutzen und dann auch wirklich zu dir auf die Seite kommen, wenn sie sich für das Thema interessieren. Das hast du ja alles so bei TikTok und bei, weiß ich nicht, X und Instagram ja nicht.
Oder noch besser die klassische Zeitungswerbung.
Die noch besser. Ja, allerdings auch, muss ich sagen, was in der Kommunikation mit meiner Community hervorragend funktioniert, ist der Newsletter.
Ja, das ja, aber ich denke jetzt gerade an die Tageszeitung, weißt du, hier, wo früher immer diese Rubriken...
Da sagst du, Newsletter ist da wirklich dein Hauptkommunikation.
Weil damit kann man sich absetzen und du kannst auch Muss ich sagen, also wenn man, soll ich sagen, wenn man eine Affinität dazu hat, auch so zum Storytelling und natürlich irgendwie aus seinem auch eine gewisse Erfahrungshorizont hat und ein bisschen was auch so an Kapitalmärkten erlebt hat und dann sich auch noch, weiß ich, eventuell noch so ein bisschen für Finanzgeschichte interessiert, dann kann man auch immer was Spannendes erzählen in so einem Newsletter.
Aber
dann
ist das wirklich ein. Klingt voll. Also ich meine, was du jetzt alles schon aufgezählt hast, klingt schon.
Ich bin sehr gut organisiert.
Das ist immer nett gesagt und lacht. Alles klar.
Ja, aber Newsletter zum Beispiel, ich habe eine Excel-Tabelle und immer wenn mir eine Idee kommt, egal wo, dann spreche ich aufs Handy, meinetwegen, wenn ich gerade nicht schreiben kann. So, und dann am Abend übertrage ich das in die Excel-Tabelle. So, und dann diese Ideen, die reichen ja. Und ich, bei mir ist eigentlich so, wenn ich dann einmal die Idee habe, ja, und dann habe ich eigentlich innerhalb von, weiß ich nicht, 15, 20 Minuten so ein Newsletter gestrickt.
Bitte?
Ja, klar, dann schreibst du das dann so runter. Das Schwierige ist ja, auf die Idee zu kommen, die Kreativität. Das ja, so, und damit aber wiederum, damit setzt sich ja auch wieder ab von diesen lieblosen, dahingerotzten KI-Newslettern.
Das stimmt.
Ja, so. Und wenn du deine eigene Erfahrung und deinen eigenen Horizont damit reinbringst, dann wird der auch unverwechselbar. Und das kann keine KI simulieren.
Das stimmt.
So, und dann wissen die Leute auch, dass das von mir ist. Und von mir geschrieben. Und das wird auch im KI-Zeitalter, das ist so meine Prognose, nach wie vor die Bindung erzeugen, weil es immer noch genug Leute geben wird, die sagen, nee, ich möchte halt hier was von einem Menschen lesen und nicht von einem Roboter.
Mhm. Ja gut, das ist ja das, wo wir dann noch irgendwie mit punkten können, ne? Mit dieser menschlichen Komponente.
Absolut.
Genau, gilt ja auch für die Fotografie, ne? Denn das Auge macht ja das Bild und nicht die Kamera.
Ja, und halt auch einfach
zu sehen. Das war ja die letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, war mit einem Stockfotografen.
Ja, okay.
Und er sagt, also hört euch die Folge ein, aber es sieht nicht gut aus. Weil es ja wirklich ist, diese persönlichen Sachen, wenn du heiratest, wenn du ein Kind kriegst, das sind ja Bilder, die KI nicht ersetzen kann. Aber Gott, irgendwelche, ich sag mal, Modeshooting in Portugal am Strand kannst du dir auch mit einer KI erzeugen lassen, richtig, wenn du jetzt nicht gerade ein besonderes Model hast. Du
14 mal ein und hast alle Farben im Otto-Katalog.
Ja, dafür reicht das ja auch wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, genau, aber da musst du dann eben da
und das kostet dann halt nicht mehr ein ganzes Kamerateam inklusive Model nach Portugal schicke, kostet mich das, keine Ahnung, 30.000, 40.000 Euro.
Ja.
Und einer, der die KI bedient, kostet natürlich nur ein Zehntel davon.
Wenn überhaupt. Ja, klar. Aber das sehe ich auch gerade, ich meine, letztendlich bin ich ja in meiner Eigenschaft als Blogger, bin ich ja Content Creator im weitesten Sinne.
Ja.
Und da haben wir auch immer übertroffen, genau davon. Und wenn man sich auch mal schaut, wie gut mittlerweile auch Texte, also technisch gut geschrieben werden können und auch Bilder gemacht werden, dann frage ich mich auch schon so, naja, in ein paar Jahren, dann, wenn alles dermaßen überflutet wird, weil ja im Prinzip jeder man ja alles vollspammen kann mit irgendwelchen Inhalten, wo wir dann wieder landen. Ne? Also, weiß ich nicht. Oder ob es wirklich noch so diese klassischen Content-Kreatoren gibt. Ja, also.
Ja, ich glaube, da auch kannst du wieder mit deiner Persönlichkeit und der menschlichen Komponente
kommen. Genau, wenn dann damit. Genau.
Ja,
absolut. Ja.
Also spannend. Du bist jetzt auch der Erste hier im Podcast, der sagt, dass der Newsletter so das Hauptmedium ist.
Das stimmt.
Die anderen waren.
Ja, entgegen
anderer, Social Media, ganz viel für Social Media.
Ja. Entgegen anderer Voraussagen ist der Newsletter nicht tot.
Okay, yes. Ja, und bei YouTube, wie viele Zuschauer hast du da so? Also du hast ja auch auf deiner Webseite deine Reichweite veröffentlicht. Ne? Was hast du gesagt? 30.000 so für den Podcast pro Monat. Das ist natürlich auch schon eine Menge, finde ich.
Das ist für so ein Nischenportal sehr gut. Ja. Leser kommen so 50.000 bis 60.000. YouTube ist halt tatsächlich am spätesten dazu gekommen, weil ich ganz spät angefangen habe überhaupt mit Videos. Mhm. Ja, da habe ich, das ist, muss ich sagen, ganz extrem, das schwankt von ein paar hundert bis 50.000. Das hängt wirklich nicht nur vom Thema ab, ich kriege da teilweise keinen Zusammenhang hin, sondern ich habe so das Gefühl, bei manchen Konstellationen von Text, Begleittext, von Überschrift und von Leuten, die das klicken, dann landest du irgendwie so in einer Bubble, die bloß dann weiter verbreitet wird und dann hast du plötzlich irgendwie 10.000 Klicks.
Das ist wahrscheinlich wie bei Instagram, dass da irgendwie so wie so eine Art Ranking stattfindet.
Ey, ich meine, gut, du bist ja auch so in den Medien präsent. Ich hatte ja irgendwie gesehen, warst ja schon bei der Börse Stuttgart im Interview und so.
Also, ach so, ja.
Du bist ja jetzt auch nicht, ganz unbekannt in der Szene. Ne?
Nee, in der Szene nicht. Ja. Mit allen Vor- und Nachteilen.
Na klar.
Nein, das stimmt. Also mit der also Stuttgart fliege ich seit vielen, vielen Jahren. Sehr freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Ist demnächst auch wieder Invest-Messe. Achso, weiß ja nicht, wann der Podcast kommt. Wer mich sehen. Oder
wann ist die Messe?
Am 9. und 10. Mai.
Ja, das könnte knapp werden.
Könnte knapp werden, ja. Okay. Auf jeden Fall, da ist in Stuttgart die Invest, also Anlegermesse, und da gibt es auch so eine Blogger-Lounge, da bin ich dann auch. Ja, und ansonsten, ja, habe ich auch ein paar Kooperationen mit, zum Beispiel mit einem Broker, wo ich auch schon seit 80 Jahren Kunde bin. Auch schon bevor wir dann als Kooperationspartner zusammengefunden haben. Das finde ich halt total super, weil du dann halt auch so einen Produktpartner hast, wo du dann auch ja, voll hinterstehst, was es ja selber nutzt. Ja, und das ist ja wunderbar, ne? Das passt dann.
Ja, das ist natürlich gut. Also es ist ja viel jetzt auch so, gerade in dieser Krypto-Szene, ne, dass dann irgendwelche ja, Börsen einfach da gehypt werden, weil die Leute ganz viel Geld damit verdienen. Ne? Ja. Also die stehen da ja nicht wirklich hinter, sondern die ja, werden halt bezahlt dafür. Ne?
Das ist im ganzen
Fall. Irgendwelche Trading-Plattformen dann zu empfehlen oder so.
Genau. Nee, und deswegen, da freue ich mich, ich habe Zeit.
Also du stehst da hinter, weil du ihn selber auch nutzt.
Ja, genau. Ja. Unsere Partnerschaft ist ja schon seit, ich glaube, 2018 und 19. Ja, also mittlerweile, also mindestens 6 Jahre. Mhm. Ja, und das sagt ja dann auch schon einiges aus.
Mhm. Ja, stimmt.
Und klar, tauchen mal wieder neue Player auf, die versprechen dann mehr Geld pro Abschluss, aber dafür schwanke ich ja nicht von so einer alteingesessenen Partnerschaft.
Aber das ist, glaube ich, echt auch was schwierig ist, oder? Weil es gibt wahrscheinlich in eurer Branche, also nicht wahrscheinlich, es gibt super viele schwarze Schafe und da halt auch irgendwie den Kunden, also ich meine, du kannst natürlich nicht jegliche Sicherheiten garantieren. Wie sollst du das machen? Also ich meine, genau. Also ich meine, das ist halt einfach ein Ding für sich. Aber es gibt natürlich so Leute, ne? Also Versicherungsbranche ist ja dasselbe. Ne? Also da gibt es ja auch, da werden die Sachen versprochen, wo ich mir denke, ja genau. Ne? Und da gibt es halt ganz, ganz viele, die natürlich nur auf ihr Ding aus sind. Und das ist natürlich auch was, wenn du das natürlich schon jahrelang machst, ist da natürlich auch eine andere Sicherheit dahinter, als diese, bei Fotografien nenne ich es immer, die Pilze aus dem Boden wachsen. Ne? Ich habe mir eine Kamera gekauft, ja. Ich gehe los, ich habe mir, weiß ich auch nicht, und jetzt bin ich's und reiße dann natürlich auch vielleicht genau. Bei dem einen oder anderen echt was ein. Ne? Also das ist natürlich echt auch ein Ding für sich. Dann ist es natürlich cool, wenn du einfach mit so vielen Sachen aufwarten kannst. Newsletter, Internetseite, und dich gibt es nicht erst seit gestern. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, das ist der sogenannte Lindy-Effekt.
Ja.
Nee, Lindy-Effekt. Das, der besagt, dass ein Verfahren, Organisation oder etwas, was sich schon eine gewisse Zeit bewährt hat, sich mindestens nochmal so lange bewährt. Genau. Das heißt also, der Test der Zeit ist bestanden.
Genau.
Okay. Das wiederum ist dann so als an sich vertrauensbildend.
Ja, weil das ist ja wirklich, das ist ja wirklich ein schwieriges Thema. Ne? Also ich meine, guck mal, wie oft erleben wir es. Da kommt wieder irgendwer um die Ecke und meint, er ist jetzt neue Superfotograf.
Yusuf Garsch.
So, und 3 Wochen später?
Bums. Ja klar, das hast du in dem Bereich auch. Und was natürlich von ahnungslos bis unseriös bis hin zu Betrug ist natürlich alles dabei. Ne? Und die Scams sind ja auch legendär in der Finanzszene.
Mhm. Stimmt, ja.
Und das sind natürlich dann auch in der Regel Unternehmen, die dann in der Anwerbephase dann ganz, ganz hohe Provisionen zahlen. Ne? Mhm. Und das ist natürlich dann auch schon so ein erstes Alarmsignal.
Mhm. Absolut, absolut. Ja, wie viele Jahre bist du jetzt dabei?
Ja, 2017 habe ich den Blog gestartet.
Ja, aber du warst ja vorher schon quasi...
da war ich aber ja nicht präsent. Also im Blog, also so das öffentliche Auftreten, würde ich sagen, das ist so seit 2017.
Und wie lange beschäftigst du dich wirklich schon damit?
Mit Finanzthemen, ja. Ja, 1994.
Krass.
So seit, ja.
Da war ich noch in der Schule. Da habe ich noch die Schulbank gedrückt.
Die einen waren in der Schule und die anderen haben in der Sparkasse Meier Aktien.
Mit Durchschlagpapier.
Ohne Beratung. Es war ja alles damals noch Wild West. Da konntest du. War auch sympathisch auf der einen Seite.
Das war schon.
Aber teuer halt. Teuer.
Ja.
Ja gut, da gab es doch keine Online-Broker oder so.
Ne? Aber wenn ich immer meinen Monatsabschluss kriege, ich habe schon mal überlegt, ob ich mal in die Sparkasse gehe und mal frage, welche Fliese davon eigentlich meine ist. Wirklich überlegt, ob ich das mal mache. Welche sind alles meine? Weil das ist ja bis heute irgendwie so. Und das ist ja zum Beispiel auch ein Thema. Ne? Hast ja heutzutage bei solchen Sachen immer wieder Gebühren, aber auf der anderen Seite verdienst du nichts. Also ne, so ein Sparbuch kostet, glaube ich, weiß ich nicht. Also das kostet vielleicht nichts, aber die normalen Gebühren, die man quasi für so ein normales Konto hinlegt, für das, was ich da am Ende rauskriege, ist sorry, ey.
Ja gut, aber selbst da gibt es ja auch schon N26, Revolut, keine Ahnung.
Ich weiß, aber
ja,
trotz
deutlich allem günstiger sind als die Sparkasse. Ne?
Natürlich, aber trotz allem ist der Deutsche ja wirklich, glaube ich, ein Fall für sich.
Ja.
Siehst du?
Ja, gut. Ja, Louis.
Ein Fall für sich.
Also, ich fand es sehr spannend heute. Viele interessante Ansätze.
Ja.
Wie gesagt, wir verlinken das nochmal in den Shownotes, deinen YouTube-Kanal, die ganzen Podcasts, wenn da halt jemand noch mehr wissen möchte. Und ansonsten halt direkt bei Louis auf die Webseite und dann könnt ihr euch da auch nochmal weiter informieren.
Auf jeden Fall.
Ich garantiere dir übrigens, dass jetzt mindestens die Hälfte so da sitzt wie ich und sich sagt, Rente, fuck.
Ja, aber es ist ja wirklich ein wichtiges Thema, ne, wo sich viele einfach nicht drum kümmern.
Also von daher, ne? Ja, mach dein E-Mail-Pass doch schon mal leer.
Wenn durch das Gespräch der eine oder andere dazu motiviert ist, sich mit Themen zu beschäftigen, ist ja auch schon mal ausgegangen.
Ja, also ich glaube das schon.
Ja. Wir gucken mal, was für Resonanz kommt, wenn ich... Müssen wir dich nochmal herholen, du es.
Genau.
Das sollte sich bewerkstelligen lassen.
Ich denke auch.
Super, dann vielen Dank und mach's gut. Tschüss.
Tschüss.